Galatos 6. Der Galaterbrief hat uns ja manches in einer Schärfe gezeigt, wie der Paulus da aufruft. Sie haben es noch in Erinnerung, manches wurde uns lebendig, wie er das alles auf einen Punkt setzt. Ich habe ganz große Freude gehabt an diesem Galaterbrief. Und jetzt ist so schön dieses praktische Kapitel. Ich habe bei der Vorbereitung gedacht, schade, dass man so wenig über diese Verse predigt, weil die sind so arg anschaulich und fast geht es heute Abend zu sehr im Eiltempo drüber hinweg. Wenn man so ein ganzes Kapitel auf einen Satz nimmt, man jetzt fast noch einmal auseinandernehmen sollen, aber ich hoffe, dass es dann umso mehr lebendig wird. Jetzt darf ich doch noch, bevor wir anfangen zu lesen, noch mal daran erinnern, es ist ja immer wieder so, dass wir in unserem Bibeltraining auch Kranke haben oder Leute, die wegen Alter nicht mehr dabei sein können. Ich habe die Steißlingers besucht, die sind immer da gesessen, die beiden liebe alte Leute, die können wahrscheinlich nimmer kommen. Und bloß, sage immer, wenn sie mal dann an der Vordernbergstraße vorbeikommen, klingeln sie doch und gucken sie mal rein. Denn auch bei mir ist oft so, bei der Größe der Stadt, man kommt auch nicht so rum oder rufen sie einfach am Telefon mal an. Das tut ihnen arg wohl, denn der Herr Steißlinger, dem fällt schon ein bisschen schwer. Er kann einfach nicht mehr, hat auch schwere Operationen gehabt und dann kommen manche so Gebrechen des Alters dazu und sie waren über viele Jahre außer treu dabei. Ist der Sohn da? Gell, liebe Grüße wieder, aber geht so weit, aber sieht doch fast so aus, dass sie nicht kommen können, gell? Nein, aber wir denken so sehr dran, sagen sie es auch wieder. Und es ist mir immer leid, wenn man so außerhalb wohnt, reißen manche Verbindungen ein bisschen ab, aber sie müssen auch selber ein bisschen gucken. Ich bitte sie auch immer wieder, dass sie doch helfen. Bringe sie also Zettel mit so einem Namen und hefte es an die Krankenliste hin. Das kann ich nicht machen. Ich habe auch den Überblick nicht. Ob der Erwin Weber jetzt gerade wieder im Krankenhaus liegt oder nicht, das könnt ihr doch miteinander machen. Und ihr wisst, und dann weiß man ein bisschen, und dann denkt man aneinander und so. Untereinander die Verbindung machen, das ist wunderschön. So, jetzt lesen wir. Liebe Brüder, das hat nichts zu tun mit dem Bart, gell? Brüder. Und nichts mit der Frisur, sondern Bruderschaft ist ein herzliches Verhältnis. So wenig Mensch behauptet, es sei etwas Männliches, und es kann auch was Frauliches sein, Mensch. So ist es in Bruderbegriff, ist eigentlich drin, die Woche der Brüderlichkeit ist für beide drin, aber heute ist es nicht mehr alle ganz klar. In der Bibel jedenfalls ist so, und wir wollen dabei bleiben. Liebe Brüder, wenn ein Mensch etwa von einer Verfehlung ereilt wird, so helft ihm wieder zurecht mit sanftmütigem Geist. Ihr, die ihr geistlich seid, und sieh auf dich selbst, dass du nicht auch versucht werdest. Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Doch wenn jemand meint, er sei etwas, obwohl er doch nichts ist, der betrügt sich selbst. Ein jeder aber prüfe sein eigenes Werk, und dann wird er seinen Ruhm bei sich selbst haben und nicht gegenüber einem anderen. Das ist natürlich beim Paulus wieder der Humor. Habe sie schon mal ihr Werk geprüft und habe gesagt, wunderbar. Gell? Ich habe gar Satz. Das hat der reiche Kornbauer gesagt. Ich habe meine Scheunen voll. Aber ich glaube nicht, dass ein gläubiger Christ sagen kann, ist alles okay. Wenn man sein Lebenswerk überblickt, sieht man sehr viele Mängel. Deshalb hat der Paulus gesagt, wenn ihr Ruhm haben wollt, guckt mal euch selber an. Dann habt ihr genug. Gell? Toll. Toll der Humor beim Paulus. Muss man immer hören. Denn ein jeder wird seine eigene Last tragen. Wer aber unterrichtet wird im Wort, der gebe dem, der ihm unterrichtet, Anteil an allem Guten. Irrt euch nicht. Gott lässt sich nicht spotten. Denn was der Mensch sät, das wird er ernten. Wer auf sein Fleisch sät, der wird von dem Fleisch das Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, der wird von dem Geist das ewige Leben ernten. Lasst uns aber Gutes tun und nicht müde werden, denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten, wenn wir nicht nachlassen. Darum, solange wir noch Zeit haben, lasst uns Gutes tun an jedermann. allermeist aber an des Glaubens Genossen. Es tue immer so ungern sagen, weil die immer meinen, das sei aus der Milke in der Bibel drin und der Stasi. Das hat nichts zu tun mit der DDR, die Genossen, sondern das ist eine Bibelübersetzung. Das heißt einfach mit den Brüdern, nicht? Mit den Glaubensbrüdern. Das Wort Genosse ist uns halt auch ein bisschen aus der Mode gekommen. Zum 1. Mai passt es noch, aber sonst. Seht, mit wie großen Buchstaben ich euch schreibe mit eigener Hand. Die Ansehen haben wollen nach dem Fleisch, die zwingen euch zur Beschneidung nur, damit sie nicht um des Kreuzes Christi willen verfolgt werden. Denn auch sie selbst, die sich beschneiden lassen, halten das Gesetz nicht, sondern sie wollen, dass ihr euch beschneiden lasst, damit sie sich dessen rühmen können. Es sei aber fern von mir, mich zu rühmen, als allein des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus, durch den mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. Denn in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch Unbeschnittensein etwas, sondern eine neue Kreatur. Und alle, die sich nach diesem Maßstab richten, Friede und Barmherzigkeit über sie und über das Israel Gottes. Hinfort mache mir niemand weiter Mühe, denn ich trage die Malzeichen, die Stigmata, die Wundmale Jesu an meinem Leib. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit eurem Geist, liebe Brüder. Amen. Haben wir ein ganzes Stück heute Abend, was wir da durchnehmen wollen. Ich fange mal wo ganz anders an als direkt bei dem Wort. Am Sonntag nach dem Gottesdienst kam ich nach Hause und aus dem Briefkasten nehme ich nicht bloß die Sonntagszeitung raus, sondern auch einen Umschlag. Und da hat ein lieber Freund, der auch früher als in unserer Gemeinde war, ab und zu so kam, hat mir einen lieben, langen Brief geschrieben und hat mir eine Kassette reingetan von einer evangelischen Gruppe in Stuttgart und von einem Gottesdienst. Meine Frau hat spontan gesagt, hoffentlich werden unsere Kassetten nicht auch so gebraucht als Geheimwaffe. Guck mal, dass man der Pfarrer in Stuttgart reinschmeißt und sagt, seht ihr mal, was ihr für Lumpe seid, da hört er von der Hofacker Kirche andere Predigt. Also, so habe ich das auch bekommen und habe von einer anderen Gruppe so eine Kassette bekommen und ich hatte mittags einen Dienst da in Feigen-Enz und wir haben es uns dann unterwegs im Auto angehört und da ging es um die Frage des Heiligen Geistes. Unheimlich, ich war sehr getroffen, ich möchte jetzt nicht über zu vieles reden. Mein Mitbruder Bender, dem ist dann auch noch gegeben, meine Frau hat ein paar kopiert, mir habe sie gern verbreitet, war noch mehr schockiert. Ich habe gesagt, das gibt es doch gar nicht, dass so Unwissenheit ist, dass man da Leute erzählt und sagt, also in den Kirchler, in den Stündlers und in den Krüpplers, da wird überhaupt nicht über Heiligen Geist gesprochen. Und das ist überhaupt kein Thema, sondern jetzt kommt er erst. Jetzt ist er da in Stuttgart und jetzt gibt es die große Bewegung. Und dann haben wir sogar noch die Ehre, wenn die Stiftskirche und die Hofacker Kirche endlich dem Geist Gottes Raum geben würdet, dann würdet all die Fernsehübertragungen nicht mehr reichen und in der Stiftskirche müssen wir sonntags 10 Gottesdienst halten. Sieht ihr? Nicht gehört? Band. Und jetzt möchte ich Ihnen sagen, heute Abend geht es um den Heiligen Geist. Bloß, dass Sie wissen, mir redet vom Heiligen Geist. An Pfingsten auch und lesen wir Pfingstlieder, mir redet auch vom Feuer vom Heiligen Geist und vom Brennen und von allem reden wir. Die zwei Vers davor müssen wir mitnehmen. Wenn wir im Geist leben, das ist der Heilige Geist, lasst uns auch im Geist wandeln. Und wie wandelt man im Geist? Aha, im Heiligen Geist. Jetzt müssen wir zuerst mal wissen, was ist ein Heiliger Geist? Ich habe immer den Eindruck, wenn ich so Bänder anhöre für die Leute, ist das eine total neue Erkenntnis. Das haben wir überhaupt noch nie bisher entdeckt gehabt. Na doch. Der Geist Gottes bei der Schöpfungsgeschichte ist der, der Leben gibt. Das ist Gott, der wirkt. Ist nicht ein zweiter Gott. Ein Gott, der wirkt durch seinen Geist in der Schöpfung. Wenn es dann heißt in Sacharja, es soll nicht durch Heer oder Kraft geschehen, sondern durch meinen Geist, dann heißt das, Gott durch seinen Geist wirkt. So früher war Christus leibhaftig da, jetzt kommt doch auf unsichtbare Weise durch seinen Geist, da kann er unseren Körper erfüllen. Vorher war er gegenüber und hat mit den Jüngern gegessen. Jetzt kommt er durch seinen Geist, aber ist der gleiche Christus. Was ich nie verstehe kann, dass bei manchen Christen Verwirrung kommt, als ob jetzt ein Konkurrenzverhältnis da wäre. Jetzt ist der Geist Gottes beleidigt, weil man bloß von Jesus gesprochen hat. Das ist doch, ist doch ineinander, ist doch eine Einigkeit. Der Geist Gottes will doch bloß mir Christus groß machen. Und ich kann doch Jesus gar keinen Herrn nennen, wenn ich der Geist Gottes mich belebt. Ich kann doch gar nicht beten, wenn der Geist Gottes mir nicht zum Glauben den Blick gibt. Also, ich kann jetzt all die Bibelstellen aufzählen, ich hätte heute Abend mit Ihnen mal schon das Alte Testament durchgemacht, wo es das angekündigt war, dass der Geist Gottes, ich will mit meinem Geist unter euch sein im Alten Testament. Oder Hesekiel 36, ich will ein neues Herz in euch schaffen, ich will meinen Geist in euch geben. Das ist nicht was Zusätzliches, das ist auch nicht irgendwas, wie heißt der, Superpower. Das ist immer der in dem Band vor, Superpower. Sondern ich glaube, das ist auch was ganz Stilles. Das ist was ganz Keusches. Liebe ist nie laut. Das ist was Stillwirkendes. Aber das ist so, wie Jesus war, der demütige Jesus. Das ist das, was Jesus in sich gehabt, was Jesus erfüllt hat. Das war sein Geist, der ihn getrieben hat, der in uns kommt. Und wir können es jetzt im Neuen Testament dann wiedersehen, Johannes 14 bis 16, wo Jesus sagt, es ist gar nicht schlimm, dass ich weggehe. Sondern ich gebe ja meinen Geist. Ich bin dennoch unter euch da. Und ihr dürft wissen, dass ich umso mehr in euch wirke und da bin. Und jetzt gibt es uns der Paulus für diese Gegenwart Jesu im Heiligen Geist, in seiner Gemeinde, gibt er uns einige Anmerkungen. Ich darf immer wieder Sie daran erinnern, die beste Lehre, nebst der Bibel haben Sie im Gesangbuch. Lesen Sie Pfingstlieder. Bessere Lehre zum Heiligen Geist können Sie nicht. Paul Gerhard, du bist ein Geist der Lehre, wie man recht beten soll. Du bist ein Geist der Liebe, du bist ein Geist, wahnsinnig. Sie ein zu deinen Toren oder schmückt das Fest mit Maien oder oh komm du Geist der Wahrheit. Und ist alles so super eigentlich biblisch erklärt. Es gibt gar kein Rätsel mehr. Es ist fast komisch, warum wir an solche Punkte heute einer gegen der andere stehen und plötzlich zerfallen und Leute hier und dorthin rennen. Sie dürfen überall hin. Wir leben in einer freien Marktwirtschaft, auch religiös. Aber jetzt geht es darum, biblisch, lasst uns im Geist wandeln. Was meint der Apostel Paulus mit dem Wandel im Geist? An was sieht man, dass einer im Geist wandelt? An was sieht man das? Im ganzen Abschnitt kommt nichts von Superpower. Nichts vor. Sondern steht, wir sollten vor allem nicht nach eitler Ehre trachten. Das Geistliche sieht man daran nicht nach eitler Ehre. Ich habe am Sonntag ein paar flotte Sprüche auch gemacht gegen manches, was am Priesteramt sich oft aufgehängt hat. Die Selbstkritik wollen wir haben vom allgemeinen Priestertum. Das geistlich Echte ist nicht, dass sich Geistliche absetzen, sage ich immer wieder. Geistlich ist jeder Gläubige, der im Geist wandelt. Geistlich sein. Wir sind nicht mehr fleischlich, sondern geistlich, im Geist Gottes hoffentlich getriebene Leute. Und jetzt gehen wir im Vers 1 mal los. Das Geistliche erleben wir zuerst. Und wunderbar, wie der Paulus, hier kann man sich begeistern, der bringt es auf den Punkt. Und heute ist es aktueller denn je. Er sagt, wisst doch. Geschwister, wie sagt der Paulus, vielleicht hat er auch Schwäbisch gesprochen, sagt er, wisst ihr, gläubige Leute sündigen oft, mit welcher Nüchternheit, und nicht wie mir, dann ist es also nicht schlimm, dass ich sündige, doch, aber helft ihm doch wieder zurecht. Wir sind eine Gemeinschaft von Menschen, und daran sieht man zuerst das Geistliche, der Geist Gottes, und das ist das Erste, was er erwähnt, für das geistliche Wandeln. Nicht das Stolzieren mit Stöckelschuh, geistlich gesehen. Verstehst du? Sonst dürfen Sie geistlich, so überheblich, sondern sagt, Freunde, helft einander zurecht. Mit sanftmütigem Geist. Daran sieht man eine geistliche Haltung. Ich hätte jetzt heute Abend gern einen ganzen Abend nur benutzt, um Ihnen von Personen erzählen, wo ich es erlebt habe oder wo ich es gelesen habe, die solche Leute waren. Ja, ganz merkwürdig, dass Gott seine großen Boten immer zuerst oft in große Not geführt hat. Manche haben gemeint, es sei so ein Trick gewesen, so sagen es die Atheisten. Der Augustin, der hat zuerst die ganzen Sünden der Welt abgeklappert, bevor er gläubig wurde. Und also, wo er älter wurde, hat er die Sünden der Welt verlassen und so. So stellen es die Feinde immer dar. Dabei ist er umgekehrt. Wir haben manches erlebt von dem Dreck der Welt und haben deshalb Barmherzigkeit. und keiner unter uns, der nicht weiß, wie bös Sünde ist. Und deshalb sollte man nicht da sein mit einer harten Hand. Auf meinem Schreibtisch liegt ein Brief, den habe ich Ihnen eigentlich mitbringen wollen, von einem Missionar. Der hat geschrieben, dass er sein 8 Monate altes Säugling so arg versohlt hat, weil er so böse wäre. Und ich dachte, oh Mann, mach schon 8 Monate alt, Kind, wo sind wir eigentlich? Was ist das? Einer unserer jungen Kerle, nicht? Warum haben sie nie gelernt, dass es Geistliche ist im sanftmütigen Geist? Jetzt wollen wir es doch auseinanderhalten. Es gibt bei uns immer eine Verwirrung. Ich erlebe das, sobald etwa in einer Jugendgruppe oder auf einer Freizeit, wenn da irgendwie mal was ist, da hat einer sich besoffen oder was, dann sagen alle, wir müssen doch barmherzig sein. Nein? Könnt ihr nicht das unterscheiden, dass ich Unrecht Unrecht nenne und Falsches Falsches nenne und trotzdem einem zurechthelle? Das ist ein Unterschied. Dass sie nicht verdammt. Es geht einmal zuerst um 4 Augen. Macht's doch nicht vor den Leuten. Und wenn Sie Kritik haben, wir brauchen einander Kritik, aber jeder von uns ist verletzlich, wenn es vor der anderen tut, wenn es hinterher macht. Geht doch aufeinander zu, passt einen Moment ab. Und wir haben diese Pflicht, einander das zu sagen. Wenn der andere nicht hört, dann soll ich auch vor die Gemeinde gehen. Aber helft ihm doch zurecht und sagt doch ihm es immer in so einer Weise und sagt, bei mir, in meinem Leben war das so schlimm, wenn ich zurückdenke in meiner Jugend. Und ich glaube, unsere jungen Leute hören da ganz gern, dass wir auch schon manche Fehler gemacht haben. Wenn das nicht so stolz von oben runterkommt. Also dieses Wort, dass das geistliche Wandeln ist, Wandel im Geist, Wandel im Geist, das zeigt sich daran, dass wir mit sanftmütigem Geist, das heißt doch, ja, denn ich bin sanftmütig, das hat der Herr Jesus von sich gesagt, das war der Geist Jesus, der Heilige Geist, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Der Herr Jesus wollte immer der Letzte sein. Der ist nie vor anderen hingestanden und hat gesagt, ja, ein Christ macht es nicht. Sondern er hat ein Herz gehabt und hat trotzdem gesagt, ich helfe dir raus. Und diese Chance, einem Menschen sagt, du musst doch nicht, und ich helfe dir, und er ist vergeben. Das wäre wichtig. In der Pädagogik, in unseren Familien, ich weiß, wir haben oft die Nervenkraft nicht und die Geduld, weil wir nicht geistlich sind, sondern fleischlich. Dann reagieren wir etwas ab. Die meisten Fehler, die wir auch haben in der Erziehung unserer Kinder, kommen davon her, dass wir immer uns selber strafen wollen und unsere Kinder verklopfen. Weil dass wir an unseren Kindern kritisieren, was wir selber an uns als Fehler entdecken. Und deshalb ist so recht, dass wir es umdrehen und dass wir auch unseren Kindern und unseren Jugendlichen und auch den jungen Leuten, mit denen wir zu tun haben, offen sagen, in meinem Leben gibt es auch immer wieder Falsches. Und ich bin jeden Tag einer, der von Jesus korrigiert werden muss und seine Kritik braucht. Und wir sind Leute, die alle täglich vielmals Verfehlungen haben. Doch wichtig. Das ist geistlich. Dass es eine Perfektion gibt, das ist absolut undenkbar, schon von dem Wort her. Wer geistlich wandelt, weiß um seine täglichen Fehler. Und daher kommt die Sanftmut und die Geduld. Und die Liebe. Dass wir eine Form wählen müssen, wie wir das einander vermitteln können, das ist eine praktische Frage. Aber es wäre jetzt eigentlich schön gewesen, wenn nur Beispiele gewählt. Sie alle sind sicher schon oft von Christen verletzt worden. Gerade eben hat mir jemand nochmal erzählt, irgendwo von einem Menschen, mit dem er zusammenkam, der gesagt hat, jetzt schon im Ruhestand und gesagt, seit meiner Jugend habe ich eine Verwundung. War immer bloß Härte. Bei der Fromme. Wir können es nicht prüfen. Manche junge Leute missverstehen auch manches. Wir sollten klar sagen, was Sünde ist, aber wir sollten die Liebe und die Sanftmut und das Zurechthelfen zum Ziel haben. Es ist komisch, wir wollen manchmal das so klar wieder im Kasten haben, wir wollen das wenigstens bloß genannt haben und sagen, das war nicht recht, aber ist es wirklich so oder wollte man auch bloß verurteilen? Das Zurechthelfen ist oft schwierig. Einer der jungen Vikare erzählte mir so eine schöne Geschichte oder hat mir gesagt von einem Problem, das war nicht unserer, der ist schon ein Pfarrer, einer von den jungen Anfängern hat mir gesagt, er hat so Schwierigkeiten gehabt, eine ganz feurigen Begeisterung, hat er ein Beispiel gewählt, schönes Beispiel, ein gutes Beispiel, von den Atheisten, wollte er was sagen über Ostern und so weiter, und hat er also gesagt, was da der Sozialist Lassalle gesagt hat, und hat noch erklärt, wer der Lassalle war, dass es der Begründer der Arbeiterbewegung war und so weiter, und hat also einen Brief bekommen von einem Gemeindeglied, dass er die Sozialdemokraten schlecht gemacht hat. Ein Unsinn, die Lassalle und die Sozialdemokraten, das sind heute ganz entgegengesetzte Pole, aber jedenfalls war das so ein vernichtender Brief, mit der Ankündigung, dass das jetzt über den Dekan an den Oberkirchenrat geht und so weiter, hat sich in den letzten Tagen zugetragen. Und der junge Vikar war völlig verzweifelt, dass er schöne Osterpredigt, die so klar auf den Auferstandenen gewiesen hat, plötzlich zu einer vernichtenden Todeserklärung für die Sozialdemokratische Partei Deutschlands war, mit alle ihre Kanzlerkandidaten. Jetzt, er hatte gesagt, die hätten doch gar nichts wollen. Nein, ich gesagt, jetzt mach eins. Sofort der Psychle machen und entschuldigen. Das war ein Missverständnis. Ich sage, wie ist es gegangen? Hat er gesagt, die Frau war ganz begeistert. Er hat gesagt, zu Ihnen gehe ich jetzt in alle Predigten. Also es ist manchmal auch so was so schön auszuräumen. Versteht ihr? Es gibt im Leben auch so vieles, was missverstanden wird. Aber jetzt denken wir, manchmal ist sicher auch viel missverstanden. Und wenn wir mit einer Liebe kommen und einem Menschen sagen, jetzt wie kriegen wir das wieder auf die Reihe? Und sicher manches auch was. Ich bin Ihnen so ungeheuer dankbar, dass unsere jungen Leute in der Gemeinde immer wieder spüren, von Ihnen die große Liebe, dass wir sie akzeptieren, wie sie sich kleiden und wie sie sich frisieren und so. Aber was freuen wir uns doch, dass da so ein Haufen junger Leute mal drin sind und in der Kirche und so. Und überall, dass sie spüren, wir akzeptieren sie. Wenn wir was sehen, dann wollen wir es in einer diskreten Weise mal mit ihnen bereden und dann möglichst auch so, dass es auf die Liebe Jesu hinzieht. Wenn wir wirklich sagen, da wollen wir ihnen was erklären, und sie sind oft so dankbar. Aber mit sanftmütigem Geist, wie hat Jesus einem übermittelt, dass man nicht Türe zuschlägt, sondern dass man es liebevoll macht und gütig. Ihr seid ja geistlich. Verstehen Sie, warum ich das so betone im Heiligen Geist? So wäre es ja nicht, das sei nicht in der Bibel drin und man hätte das nie behandelt. Es ist bloß nichts mit einer ganz großen Sache und es geht nicht bloß immer um Heilung. Es geht einmal um die menschlichen Beziehungen, das ist auch wichtig. Und sieh auf dich selbst, dass du nicht auch versucht wirst. Richten sie nie über andere, wenn, ohne dran zu denken, es ist nur Gnade Gottes, dass ich nicht in die gleiche Not gefallen bin. Keine Sünde, von der sie nicht versucht werden könnten. Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Das ist ein wichtiger Satz, das ist das, was den Geist Jesu kennzeichnet. Das ist beim Heiligen Geist, beim Jesusgeist, das Kennzeichen, das er tragen will. Der Herr Jesus ist überall bei den Aussätzigen, bei den Pharisäern, er hat am liebsten getragen, die Lasten der Welt. Er hat sich drunter gestellt und sagt, ich verstehe dich doch. Er hat nie deshalb das Unrecht gut geheißen. Jesus hat nie die Prinzipien verändert, aber er hat Menschen spüren lassen, dass er sich unter die Not stellt. Er hat sich ja unter die Schmach gestellt und war ein Mitbruder des Gefallenen. Es war doch wunderbar, wie in der Geschichte der Christenheit immer wieder auch Menschen von Gott den Ruf dorthin und hierhin bekommen haben. Unsere Gemeinde ist nun sehr mit der Mission verbunden. Wie ich hier nach Stuttgart herkam, haben wir ja anfangs den festen Plan gehabt, damals die Wirtschaft in Leonhardswirt zu mieten und eine große Auffangstation mitten in der Altstadt zu machen für die Besoffenen und Drogensüchtigen und alles mögliche. Da waren die Pläne eigentlich sehr weit gediehen. Gott hat uns den Weg nicht geebnet. Wir hatten damals schon die Miete ausgehandelt, 3000 Mark Monatsmiete wollten wir aufbringen, nur um diese Wirtschaft dort zu mieten und dem Teufel die wegzunehmen und da unten eine Teestube zu machen. Und wir hatten ja dann auch hier eine Drogenteestube, wo jetzt das Lädle ist und so weiter. Das wissen viele von Ihnen gar nicht. Wir waren da sehr aktiv. Wir haben hier auch ein Haus in der Hohenheimer Straße einmal gehofft, dass wir es von einer alten Dame, die keine Nachkommen hatte, erben könnten, wo wir dann eine Arbeit machen können für Obdachlose. Und wir hatten schon einen Sozialarbeiter im Auge, der die Arbeit übernimmt. Gott hat uns schon nicht geführt, er hat das nicht bestätigt. Und wir wollen immer wieder sagen, welche Aufgabe hat er für uns. Aber es ist auch eine Aufgabe, irgendwo Menschen das spüren zu lassen. Nicht in der Weise, dass man einem Bettler einen Almosen gibt. Schmeißen Sie nie in der Altstadt oder irgendwo Geldstück in so einen Bettler hin. Sondern wenn, dann müssen wir uns drunter stellen und in den Weg rauszeigen. Und das ist ein langer, langer, schwerer Weg. Da muss man ihm eine Heimat anbieten, da muss man mit ihm Monate gehen und muss man mit ihm arbeiten. Das kann man nicht bloß so als Amateur am Rande tun. Aber ich wollte nur sagen, dass es immer auch so in der Geschichte war, der Erweckungsbewegung, dass ganze Werke, denken Sie an die Kinderheime in Korntal oder heute noch das Kinderheim in Korntal, wo so viele Kinder erzogen werden. Ich teile nicht die Meinung von der schlechten Heimerziehung. Wenn Sie mal hören, wie da draußen in Korntal die Kinder von ihren Eltern missbraucht werden und falsch erzogen werden. Gott sei Dank hat es da noch ein paar gläubige Erzieherinnen, die diesen Kindern noch ein bisschen zurechthelfen mit sanftmütigem Geist. Also, da gibt es viel in der diakonischen Arbeit, nur zum Anreißen. Und jetzt die Lasten trage, das ist das Gesetz Christi, das Gesetz des Heiligen Geistes. Nächstes Kennzeichen des Heiligen Geistes, des geistlichen Wandels, wer da meint, er sei was, obwohl er doch nichts ist, der betrügt sich. Der Heilige Geist enthüllt schonungslos, wer wir sind. Der Heilige Geist lässt nicht zu, dass wir uns belügen. Es mag oft im Gläubigen so sein, im frommen Leben, dass man manchmal ganz lang dahergehen kann. Wir waren unterwegs, ich glaube, wo waren wir, haben wir es in Israel gesehen, im Hotel, in den Fernseher, diese furchtbaren Szenen, wo diese Fernsehprediger da in Amerika enthüllt wurden mit ihren Geschichten und dann haben sie es gebracht, wie die da geweint haben. Ich habe damals bloß unsere Judenchristen gehört, dass sie sagten, das war die schlimmste Sache, das ist dreimal durchs jüdische Fernsehen gelaufen, bloß um uns eins auszuwischen als Judenchristen. Jetzt wollen wir nicht wieder sagen, aber die Fernsehprediger sind gefallen. Wir wissen, dass Jesus in der Bergpredigt sagt, jeder, ob Mann, ob Frau, ist ein potenzieller Ehebrecher mit seinen Augen. Und wir brauchen gar niemand richten. Und das macht der Heilige Geist so unbestechlich, dass wir gar nie mehr auf Säulen steigen brauchen und gar nimmer vor Menschen so tun brauchen. Auch mit der undulierten Löckle und mit dem schönen Tat und wie wir uns machen, dürfen wir alles tun. Aber nicht so vor den Leuten tun, als ob wir vollkommene Christen wären, die es im Griff hätten. Sondern wir sind, und das bleibt die Mitte unserer Predigt, das Kreuz Jesu. Da liegt der Punkt, der mich verlorenen und verdammten Menschen erlöst hat. Und das ist nicht ein Randpunkt der Reformationszeit, sondern der Heilige Geist zielt ins Zentrum, weil ich nichts bin. Ich bin etwas, weil der Herr mich erwählt hat und weil der Auferstandene in einem schwachen Leib mächtig sein will. Wir werden immer wieder scheitern, wenn wir meinen, wir wären was. Was habe ich das bekämpft bei jungen Christen, wenn sie kamen und sagten, mein Vater sagt, aber ich sei schon wirklich gut. Bild das doch nicht ein, dass du gut seist. Dein Herz ist böse und zieh dich von Gott weg und der Teufel versucht dich. Aber freu dich, dass du einen Heiland hast, dem du gehörst. Und das muss ihr Glaubensbekenntnis sein. Und das ist das, was der Heilige Geist uns ins Herz pflanzen will. Geistlicher Wandel, Vers 3. Ich bin froh, dass Sie heute Abend da sind. Und man hatte mal sowas und sowas soll mit Ihnen durchs Leben gehen. Prüfen Sie Ihr Werk, Vers 4 habe ich schon gesagt, nicht gegenüber einem anderen, sie haben an ihrem Leben mit der Last zu tragen. Das haben alle großen Leute immer wieder bekannt, bis in ihre Todesstunde hinein, dass sie in der Anfechtung waren über ihr Leben. Wir wissen es von allen, dass sie nie im Glanz waren. Und da haben sie auch nie gesagt, das ist ein Thema, das haben wir jetzt hinter uns. Unsere Bekehrung, die war damals und jetzt sind wir im Neuen und jetzt kommt das dran. Sondern sie waren immer wieder am Punkt gestanden, wo sie nackt und bloß sich unter das Kreuz Jesu gerettet haben. Das ist bis zum Lebensende unsere Sache. Jetzt kommen praktische Ratschläge ab Vers 6, wie wir unser Leben führen sollten im Dienst. Da ist eine urchristliche Sache, die ist bei uns durch die Kirchenorganisationen alle gelöst. Damals war das ein Problem, wie werden die Lehrer versorgt, die also Zeit und Kraft geben und offenbar keinem Beruf mehr oft nachgehen konnten in ihrem Dienst. Den soll man also versorgen, dann kommt, irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Das ist ja ein Wort, das uns tief getroffen hat. Und ich habe manchmal gedacht, man müsste es auch heute wieder predigen. irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Ihr habt das Wort zum Sonntag am vergangenen Sonntag, ihr habt es nur nachrichtig gesucht, nicht fertig angucken können. Wenn Gott lebt, ist das sein Problem. Hinter auch mit so einer Spreeschrift. Wenn wir das noch transportieren heute in unsere gottlose Welt, was muss eigentlich heute noch alles geschehen? Man kann es ja gar nicht mehr alles zitieren, was auch in den Kirchen an Spott ist. Wo sie mal diesen schrecklichen Christuskörper da gehabt haben, man will ja gar nicht mehr die ganzen Schmutzsachen alles haben, wo die Person Christi heruntergewürdigt wird und alles. Irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten, aber es geht um uns. Der Paulus sagt, geistlich ist immer, spottet doch ihr nicht mit dem Christus. Mit dem heiligen Christus, der sich für euch gegeben hat, der euer Leben erfüllen will. Wie sieht es bei uns im Alltag aus? Leben wir aus dem Wort? Kann er uns erfüllen? Treibt uns seine Liebe? Was säst du und was erntest du? Und dann wird eine Rechnung aufgemacht. Es wagen wir kaum so. Was du säst, das erntest du. Du darfst es säen und du wirst es ernten. Wer auf das Fleisch sät, wenn es dir so wichtig ist, was du Geld machst, dann wirst du von deinem Geld deine Sache ernten. Und was man hat von den Dingen der Welt, wer bloß sein Körper wichtig ist, dem wird unsere Gesundheit wichtig ist, oder ist es dir wichtig, dass der Geist Gottes, das heißt die Gegenwart Jesu in unserem Leben durchbricht und dass Christus in unserem Leben was tut? Es ist so wunderbar, auch was das ist für mich. Mir hat eigentlich das heute wieder da erfüllt in der Vorbereitung, dass ich dachte, was ist das schön, die Gemeinschaft mit Ihnen, Sie zu treffen heute Abend, auch das zu erleben, wie Sie vom Wort leben und wie wir uns ermuntern und aufrichten. Und es fehlt uns richtig so, wenn wir wissen, heute Abend konnten die oder jene nicht da sein, weil die Bahn nicht fährt. Und wie da denen auch sicher was fehlt. Und die denken, ja, weil da sät man und da erntet man und da kriegt man was und da wird man beschenkt. Aber es geht hier auch um Dinge, die bis in die Ewigkeit hineinragen. Und ich bin davon überzeugt, so viel, was Sie getan haben und wo Gott seinen Segen gibt, dass Sie sagen, was ist das schön, wenn Menschen eine Lebensprägung bekommen haben, bloß weil sie ihnen zurechtgeholfen haben, weil sie, da war irgendwo mal ein Kind und Sie haben sich um das Kind angenommen und eine Heimat gegeben, vielleicht war es nur Nachbarschaft und die Eltern haben es nicht richtig erziehen können und aus dem Kind ist noch ein Gottesmensch geworden. Und Sie haben einfach Handlangerdienste tun dürfen. Da war es ein Kollege, dem Sie mal geholfen haben aus einer Not heraus und er hat einen Weg zum Glauben gefunden und er hat das Heil gefunden und Sie dürfen in der Ewigkeit sich mitfreuen, dass ein Mensch gerettet wurde. Und oder was man tut, ob man geholfen hat an Gestrandeten oder ob es im Missionsdienst war, wir sehen es ja glücklicherweise nicht. Manchmal wollten wir es auch in unserem Dienst, die Leute mehr vermitteln, wie das, wenn wir sehen, wie das draußen etwas bedeutet, schon bei Russland war mir es immer groß, weil man gesehen hat, wie die Leute gekommen sind und meine Frau hat mal so einen schönen Flug gehabt, wo dann die alle, die Damen, die Strumpfhosen und in die Korsett ihre Bibeln gehabt und es sind immer krutscht, wo sie so lange da in Moskau gestanden sind im Zoll. Und dann, wo sie diese Bibeln gebracht haben, da in diesen Vorortblocks und so, wo die Leute gesagt haben, was das für uns bedeutet. So wunderbar, wenn man das, und wenn man erst merkt, was das für die Ewigkeit bedeuten kann, aus einem schlichter Bibel für 5-6 Mark, was Gott schaffen kann in seiner Güte. Er macht ja das Entscheidende, wir sind ja bloß die kleinen Dinge tun und darum liegt ein Segen drauf. Ich sage das Ihnen nicht, heute Abend gibt es keine Opferbüchse, sondern weil das ein Geschenk ist, das wir dürfen. Und es liegt ein Segen darauf, nicht auf dem Aufhäufen der Dinge, sondern auf dem Einsetzen. Wir werden auch ernten. Was hat der Paulus eingebracht, der in seinem kurzen Leben wirken kann? Wenn man so denkt, ist doch eine Zeit. Die Missionare haben nie gesehen, was aus ihrer Aussaat wurde. Und es ist nicht vergeblich, was geschieht. Wir gucken nicht nach Erfolg, sondern das wird, was wir hier tun, was wir reden und Zeugnis geben. Gott kann uns wegnehmen, aber das wird weitergehen. Und da wird die Frucht aufgehen und da wissen wir, in 40 und 50 Jahren soll es weitergehen. Auf das bauen wir und so wirken wir und arbeiten wir. Solange wir noch Zeit haben, wir wissen nicht, wie lange die Zeit bleibt, die Zeit, welche Zeit, solange uns Gott noch Zeit lässt, solange wir noch Kraft haben, solange auch die Umstände es noch erlauben, damals kam auch die Christenverfolgung, die politischen Umstände lassen wenig Zeit, wir wollen die Gelegenheiten nutzen, die offenen Türen, an jedermann Gutes tun. Ganz besonders aber an den Glaubensgeschwistern. Warum an den Glaubensgeschwistern? Weil Jesus von den geringsten Brüdern sprach. Da hat er nicht die Weltbrüder gemeint. Das ist ein Gedanke, der im Neuen Testament nicht da ist, sondern an denen, die mit Jesus ganz besonders im Glauben verbunden sind. Und das waren damals die Verachteten und die Geschlagenen und die Vergessenen. Und es gibt auch immer wieder solche Leute von Jesus, die oft die Schmach tragen und die verachtet sind. Und da ist besonders wichtig, dass man sich zu ihnen stellt. Es ist komisch, dass manchmal Menschen um Jesu willen so viel Spott und Verachtung tragen. Und wenn sie da ein bisschen Gespür haben und sagen, ich muss ja zu einem Menschen gar nicht sagen, dein Gesicht gefällt mir oder deine Lebensart gefällt mir, auch bei Gläubigen nicht. Die Mode muss ihnen auch nicht gefallen. Aber sie müssen einfach sagen, du bist für mich wichtig, weil du ein Bruder Jesu bist. Und wenn sie irgendwo in der Welt eine Mennonitenfamilie oder was kommen und finden sie Baptistenfamilie und einfach sagen sie, wir können miteinander beten. Im Osten war es manchmal so, da waren sie sehr eng, die haben schon übel genommen, wenn man einen Ring getragen hat. Die haben nicht verstehen können, dass es bei uns was Frommes ist, dass wir einen Ring tragen. Wenn wir ohne Ring rumlaufen würden, wäre es ja nicht sehr fromm. Ein Ehering. Wir haben keinen Schmuckring, aber das war für manche Gläubige schon ein Anstoß, denn man trägt keinen Schmuck oder die haben bloß, wenn man ohne Kopftuch betet, haben die gesagt, kannst kein Christ sein und so. Die waren so eng und gesetzlich und trotzdem war es uns wohl, weil es die Brüder und Glaubensgenossen waren. Und das war Schönes, weil man einfach weiß, sie sind Glieder des Leibes Christi. Gutes tun an jedermann, das ist eine Christenpflicht, deshalb hat es noch niemand gegeben, ich kenne auch niemanden, der das in Frage gestellt hat, dass wir Gutes tun sollten an jedermann. Hilfe, wo auch irgend möglich. Aber die Hilfe an den Glaubensgeschwistern ist eine besondere Aufgabe, die vorne ansteht. Wir haben auch heute so viele Möglichkeiten in aller Welt, immer wieder durch die Hände der Gläubigen zu helfen. Das ist besonders ein Wort, das auch in unserer Arbeit Hilfe für Brüder wichtig war, weil ich immer darunter gelitten habe, wenn etwa früher die Hilfsflüge auch von der Kirche in den Südsudan geflogen wurden und so weiter, da wurden die Säcke ausgeladen und dann haben die Moslems das genommen und haben ihre Politik gemacht, die Regierungsvertreter hat. Und ich gesagt, warum steht nicht wenigstens auf den Säcken drauf im Namen Jesu, dass die Leute wissen, so wollen wir euch helfen. Die Gläubigen dort sollen spüren, aus dem Herzen kommt es raus. Nicht, dass wir da was erkaufen wollen, sondern dass die Leute spüren, das haben wir glücklicherweise, und viele von Ihnen erinnern sich bei den Amerikanern, häufig erlebt, wie sie sehr deutlich das gemacht haben, dass die Hilfe im Namen Jesu geschieht. Auch in den Flüchtlingslagern mit den Testamenten. Ich habe es heute noch von meinem Vater daheim, vom YMCA, die reingestempelt waren und so weiter. Und wo sie deutlich gemacht haben, was sie damit zum Ausdruck bringen wollten. Dass es nicht bloß um ein Sattmachen geht, sondern um ein erfülltes neues Leben. Aus dieser Liebe heraus wollten sie helfen. Und jetzt kommt noch der eigenhändige Briefschluss. Also man könnte jetzt viel sagen über das Säen und über das Ernten und so weiter, über das fleischliche Leben und das geistliche Leben. Zum Schluss nur noch, warum hat der Paulus mit so großen Buchstaben geschrieben? Er hat doch Parkinson wahrscheinlich auch gehabt und zu allem hin. Er hat doch gar nicht mehr schreiben können. Wer macht denn große Buchstaben? Oder hat er eine Lähmung gehabt? Nicht? Du bist da furchtbar mit ganz großen, ungelenken Buchstaben. Ich schreibe selber. Hat sich doch geniert. Jedes Kind hat gesagt, ich schreibe schöner als der Paulus. Ist doch gar nicht wichtig. Seht mal den armen Apostel, der sich selber als den Kleinen bezeichnet hat. Er, der den herrlichen Namen Saulus hatte, nach dem ersten König Israels, wollte der Kleine sein, der Geringe. Das war geistlich. Und dann sagt er nochmal, die Ansehen haben wollen. Das ist das Schlimme. Ansehen haben. In der Gemeinde, Jesus sagt, ihr dürft euch nicht einmal Rabbi nennen lassen. Nicht nötig. Ich bedauere es, dass es nicht mehr Mode ist mit dem Bruderwort. Dass in der evangelischen Kirche die Titel eine Rolle spielen. Bruder. Das war biblisch. Was die Gemeinschaften hier gemacht haben. Dass einer zu dem anderen Bruder sein. Es ist eine Distanz. Wir sind einfach nicht mit jedem auf Du und Du, aber wir sind in Jesus Brüder und Schwestern. Und das Ansehen haben wollen, wir haben einen, von jedem Menschen achten wir hoch um Jesu. Wir wollen unter ihn drunter. Die Ansehen haben wollen, die zwingen euch zur Beschneidung, um das jüdische Zeremoniengesetz. Und wir haben jetzt ganz deutlich gemerkt, da gibt es alle möglichen Sachen. Ich meine auch immer wieder, dass die Taufpraktiken dazugehören. Und der Nächste sagt, du brauchst die Segnung und du brauchst die Versiegelung und du brauchst jenes und anderes. Nein, ich brauche Christus. Ich brauche den Glauben an Christus und sonst nichts. Und die wollen euch zwingen. Und dann sagt er, die wollen euch bloß zwingen. Warum denn? Weil sie um des Kreuzes Christi willen verfolgt werden. Wo wir das Kreuz Christi predigen, gibt es nicht der Jubel. Nie der Jubel. Der wird still. Das Kreuz verstehen kann nur der Geist, wo der Geist Gottes einem die Augen geöffnet hat und sagt, das bleibt die Mitte der Gemeinde. Wir wollen auch immer wieder an den Hofacker predigen. Wir bleiben manchmal im Predigtband von Hofacker haben. Vielleicht sollte man einfach mal, aber vielleicht machen wir es mal, dass wir mal wieder was drucken lassen für Freunde oder was fotokopieren lassen. Neulich hat jemand auch, wie ich da was vorgelesen habe, habe ich nochmal aus unserer Jubiläumsveranstaltung, habe ich mal einen Vortrag gehabt vom Evangeliumsrundfunk und so, zusammengefasst, Sie brauchen gerne den ganzen Hofacker Band, dass Sie mal wieder sehen, wo das Kreuz Christi der Mittelpunkt unseres Lebens und Denkens und Glaubens ist. Nämlich, dass er mich erwählt hat, dass ich ihm gehöre, das ist dort festgeschrieben. Wir machen noch ein paar Minuten weiter, um das ohne Druck jetzt abzuschließen. Und dann sagt er, die, die sich beschneiden lassen, die halten ja das Gesetz nicht. Wer hat denn das Gesetz je gehalten? Es hat noch nie einen gegeben. Auch die mit den Löckchen nicht. Auch die strengsten Juden können das Gesetz nicht halten. Wir lieben sie ja, weil wir sie lieben um Abrahams Willen. Wir wollen gar nichts Böses sagen, verstehen Sie es recht? Unsere Liebe zu Israel ist ja ganz, ganz groß. Auch durch all die Not, die uns als Deutsche belastet. Aber trotzdem müssen wir sagen, auch die frommen Fanatiker und die Gesetzesfanatiker unter den Frommen, die können da auch nicht das Gesetz halten. Ihnen bloß zur Hilfe, die ganz strenge Leute, und wir haben ja immer wieder mit strengen Leuten zu tun, haben sie Barmherzigkeit, aber sagen sie es den Leuten, so nicht. Und ich bitte sie auch, wo sie in ihrer Familie immer mit der Strenge, das hilft doch gar nicht. Es ist immer bloß aus der eigenen Verkrampfung, der eigenen Not heraus, diese Wahnsinnsstrenge. Und da müssen wir auch einander helfen. Wir können doch das Gesetz nicht halten, sondern wir leben alle von der Barmherzigkeit Jesu. Sie wollen nur, dass ihr euch beschneiden lasst, damit sie sich dessen rühmen können. Es geht sehr viel auch in christlichen Kreisen um den Ruhm. Und wenn sie wissen, wie wir auch gelitten haben an dieser schrecklichen Fehlentwicklung von IDEA. Wir haben morgen wieder eine Vereinssitzung in Wetzlar und ich habe ja eine Verantwortung dort, als sie noch anfingen, Hitlisten zu veröffentlichen über Gottesdienstbesuche. Wenn das irgendeine geistliche Bedeutung hätte, wie kann man so einen Unsinn machen? Und wie kann man sich nicht einmal mehr dort verständlich machen, selbst wenn man Verantwortung trägt? Da geht es wirklich so dran, dass man sagt, es wäre das Allerleichteste, alles hinzuschmeißen. Wenn man da nicht mehr das geistliche Empfinden hat, und das wissen Sie doch, das ist doch nicht eine Ehrensache oder Ruhmsache, da sorgt dann Gott schon immer wieder auch in der Verkündigung dafür, dass man an sich selber leidet, auch in der Vorbereitung und im Predigen, und dass einem oft so schwer wird, dass man es oft nicht kann. Und deshalb ist das zur Gefahr, dass man nur die Leute zu was zwingt und dass eine Erfolgsstatistik kommt. Ich sehe es mit ganz großer Sorge, was heute mit diesen gewachsenen Gemeinden getrieben wird. Das sind die wachsenden Gemeinden in Äthiopien nicht. Das, was man bei uns da macht mit den wachsenden Gemeinden, das ist toll und das alles und läuft alles, haben wir schon oft erlebt. Gucken Sie es in 10 Jahren wieder. Es sei aber fern von mir, mich zu rühmen als allein des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus, durch den mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. Das Kreuz streicht alles Fleischliche durch und da weiß ich, dass ich immer nur leben kann aus der Gnade meines Herrn. Das war dem Paulus so wichtig. Und dieses 6. Kapitel bindet noch einmal den ganzen Brief zusammen. Ich will nichts anderes rühmen. Und die Welt, die ist mir auch keine Versuchung mehr, sagt der Paulus. Er hat nicht mehr zurück wollen nach Rom und diese rauschende und schöne Welt. Das war ihm gar nicht verlockend. Hoffentlich bezirzt uns das nicht, das Geld der Welt und die Ehre der Welt und der Ruhm der Welt. Hat mir in diesen Tagen einer die Biografie gegeben von Wilberforce, dem späteren englischen Premierminister, ein ganz toller Mann mit William Pitt, diese ganz großen Gestalten. Der war mit 22 Jahren, glaube ich, oder noch jünger, ins englische Parlament gewählt worden. War eine solche Karriere. Und dort war ein Seelsorger eines pietistischen Clubs. Der John Newton. Der war früher Deserteur der englischen Flotte gewesen, war dann in Westafrika von einer schwarzen Herrin als Sklave gehalten worden und hat ein furchtbares Leben gehabt, wurde Sklavenhändler und hat x Sklaven in Amerika gebracht und hat im Seesturm Rettung erfahren und hat sich bekehrt. Das war der Pietist, ein ganz wilden Leben dazu ein Juden. Und war schlichter Prediger einer kleinen Gemeinschaft in London. Und der hat Zugang zu diesem jungen Wilberforce gehabt, mit 22 Jahren, hat eine Nacht mit ihm gerungen, er hat gesagt, Freund, wenn du ins Parlament kommst, nicht die Ehre suchen, dann musst du für die Verlorenen kämpfen. Und der Wilberforce war der, der die Sklavenbefreiung in England durchgesetzt hat, weil er geistlich motiviert war. Hat die Ehre verlassen, Gott hat ihm dennoch Ehre geschenkt, aber er hat sie nicht mehr gesucht. Der junge Mann war so ehrgeizig, es lohnt sich mal so eine Biografie zu lesen, wer sich dafür interessiert. Es gibt einfach so Sachen, oder gucken Sie in die Bibliothek oder so, über solche Bücher mal wieder nachzudenken. Was Gott so gezeigt hat, die Welt mit ihrem ganzen lockenden Leben kann uns nicht mehr faszinieren, weil das Kreuz Christi der Mittelpunkt des Geistes. Und dann haben solche Leute auch in die Weite gewirkt. Und das war ja dieser John Newton, der das herrliche Lied gedichtet hat, Amazing Grace, oh Gnade Gottes wunderbar. Dieses vielleicht bekannteste Lied im Englischen. Und in Jesus gilt weder Beschneidung noch unbeschnitten sein etwas, und da ist für mich auch die Sache, nach welcher Weise sie sich taufen lassen und so weiter.